Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Ding, 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 ding. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 221. Es ist der 15.12.2019 und in dieser schönen vorweihnachtlichen Zeit. Eugen, ich begrüße dich.
Ich grüße dich auch.
Samira ist leider heute nicht dabei. Sie hat, kann man wirklich sagen, Besseres zu tun. Sie feiert Geburtstag. Wir haben nicht allzu viel zu besprechen. Es waren nur zwei Kämpfe am Wochenende gewesen. Der eine war Fedor Shudinov gegen Hasan Ndjimkam. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Eindeutiger Punktsieg von Shudinov, den du, glaube ich, so auch ihm nicht zugetraut hast, richtig?
Ja, ich weiß gar nicht, hatten wir den Kampf, glaube ich, gar nicht in der Prognose. Sagen wir mal, das
war eher so erwähnenswert. Also jetzt nichts, was mich jetzt groß vom Hocker gehauen hätte.
Ja, ich meine, er hat schon im Kampf davor in der dritten Runde gegen Callum Smith halt verloren. Und gute Frage, ich hätte schon gedacht, dass Shudinov gewinnt und dass das auch relativ eindeutig wird. Aber sonst, ja.
Es gab ja noch einen anderen Kampf, beziehungsweise zwei andere Kämpfe, und die waren im, ich glaube sogar Madison Square Garden, wenn ich da jetzt nicht falsch liege.
So ist es.
Das war der gute Terence Crawford, von dem man auch schon lange nichts mehr gehört hat. Der hat geboxt. Auf der Undercard gab es noch einen Leichtgewichtskampf. Hast du den gesehen?
Ja, was ist Undercard? Ne? Ich meine, das ist ja vielleicht sogar ein Main Event, je nachdem, wie man das wertet. Aber ich würde auch sagen, dass Crawford schon so der Hauptkämpfer eigentlich war. Aber ja, Richard Comey gegen Teofimo Lopez. Lopez auf jeden Fall ein Mann, ja, der sicherlich auch noch zu weit höherem Berufen ist. Auf jeden Fall macht er eher kurzen Prozess mit Richard Comey. Ja, kann man sagen.
Runde, also das ist etwas, was man in diesem im Leichtgewicht auch nicht so häufig sieht.
Nee. Und Teofimo Lopez auf jeden Fall bisher hat er einfach alles zerstört, was ihm so vor die Fäuste kam. Auf jeden Fall eindrucksvoller Kämpfer und ja, mal schauen, wie es mit ihm weiter jetzt geht. Aber vielleicht so ein besseres Stay-Busy-Kampf ist vielleicht übertrieben, aber den Comey so schnell zu zerstören ist schon brutal und von daher.
Ich meine, auch Lopez hat ja auch für einen Leichtgewichtler eine recht beachtliche K.O.-Quote von 80%. 15 Siege mittlerweile, davon 12 vorzeitig, ist schon beachtlich.
Durchaus. Da wird auch noch einiges, denke ich, in Zukunft von ihm zu hören sein. Und die Frage ist halt, ja, wird es irgendwann mal vielleicht mal sogar zum Duell gegen Lomachenko kommen. Auf jeden Fall so der Kampf, den wahrscheinlich alle sehen wollen.
Und was hast du zu dem anderen Hauptkampf zu sagen? Terence Crawford gegen Egidius Kavaliauskas.
Genau, der Mann aus Litauen. Ein schöner Name, sehr einfach auszusprechen. Ja, also insgesamt sehr gute Leistung von Crawford. Er dominierte eigentlich so in der ersten Runde das Geschehen. Die zweite würde ich dann dem Litauer geben und in der dritten Runde, ja, da ging Crawford sogar mal kurz runter. Der Referee hat es halt nicht als Knockdown gewertet, aber es war eigentlich schon einer, weil er hat ihn nicht gedrückt und er hat ihn vorher gut getroffen. Also kann man das eigentlich schon als Knockdown ansehen. Mhm. Das war halt die beste Runde von ihm, aber danach war eigentlich Crawford sehr souverän, hat sich hier und da vielleicht mal einen eingefangen, vielleicht ein bisschen zu offen, aber insgesamt brutale Leistung von Crawford. In der siebten Runde hat er ihn dann einmal runtergeschlagen. Da war das Ding eigentlich schon ziemlich durch, aber ja, der Litauer konnte sich noch ein bisschen berappeln, hielt dann nochmal bis zur neunten Runde durch, aber ja, die Messe war im Grunde gelesen und wieder einmal eine brutale Vorstellung. Vielleicht hat er ja hier und da ein bisschen Probleme, aber gegen diesen guten Kavaliauskas, da würden auch viele, viele andere eine Menge Probleme haben, weil es ist echt ein guter Mann. Und dass Crawford den halt so zerstört, ist halt wieder mal ein Beweis für seine Extraklasse. Und der ist einfach Einer der Elite-Fighter, die wir so haben momentan im Boxsport und für manche sicherlich auch vielleicht Pound for Pound Nummer 1. Vielleicht hat er jetzt noch nicht so die ganz großen Namen geboxt, aber so vom reinen Talent her ist das schon sehr, sehr beeindruckend und ja, ist auf jeden Fall Pound for Pound ganz, ganz weit vorne. Wen man auch immer jetzt da ganz weit vorne haben will, ob man Alvarez, Lomachenko oder Crawford vorne hat, aber ja, ich kann es
Bobrek
mal.
hat ihn zum Beispiel auf Platz 2.
Ja, aber ich kann das alles irgendwo verstehen, nachvollziehen. Also die, wenn man die selbst auf 1 hätte, rein vom Skill her, ist das schon sehr, sehr beeindruckend. Und ja, das ist schon extra Klasse, was er da gezeigt hat. Und auch bei ihm bin ich mal gespannt, wie es dann weitergeht. Ich weiß jetzt auch nicht gerade, wie es um Errol Spence steht. Das wäre zum Beispiel auch so ein Kampf, der, ja, wer den gewinnt, ist vielleicht auch die Pound for Pound Nummer 1. Aber vielleicht ist es auch Alvarez oder Lomachenko, weiß man nicht. Aber Crawford, ich denke, das ist auf jeden Fall der Mann im Weltergewicht, den
Ist
es zu
ja auch immer
schlagen
eine Frage, was
gilt.
sind so die eigenen Präferenzen?
Genau, das kann man
Auf
so
was
und das
stehst
so
du?
argumentieren, ne? Und zurzeit finde ich es halt irgendwie schon einigermaßen eng, so von der Legacy wahrscheinlich schon. Ja, wir können ja eh vielleicht mal Anfang des Jahres so eine Pound-for-Pound-Sendung machen, aber so von den Namen und von der Legacy ist es wahrscheinlich schon
Ja, mit
Alvarez,
Ende des
aber.
Monats machen wir ja wahrscheinlich auch wieder einen Jahresrückblick. Da werden wir auch über sowas mal
Ja,
quatschen.
genau. Aber da gibt es halt doch ein paar Fragezeichen und bei Alvarez, aber gut. Hier muss jeder selber wissen, wen er da auf 1 hat, aber Crawford auf jeden Fall. Viel besser geht's nicht, wenn es überhaupt besser geht.
Okay, schließen wir es damit ab und blicken. Ich kann mich gerne erinnern, gab es mal eine Sendung, wo wir so einen kurzen Rückblick hatten?
Ja, ist eine gute Frage. Ich meine, was ist das?
Ja, manchmal gibt es einfach auch nicht viel zu sagen. Muss man auch dazu erwähnen. Naja, kommen wir
Ja.
mal auf die Vorschau. Und da hätten wir einmal Daniel Jacobs gegen Julio Chavez Jr. Jacobs, ein Boxer, den ich eigentlich immer gerne sehe. Ist immer unangenehm, kommt nie zum Verlieren. Chavez, weiß man nie, ob der zum Verlieren kommt. Manchmal tut das.
Das ist so, aber in diesem Fall, gute Frage. Also ich denke nicht, dass Jacobs große Probleme hat mit Chavez Junior haben wird.
Wenn er
Ja,
wieder faul sein wird, dann wird Chavez da untergehen.
untergehen weiß ich nicht. Ich meine, so oft ist er jetzt noch nicht untergegangen. Er ist jetzt ihn von Farah immer verloren, aber es ist sogar gegen Alvarez über die Punkte gekommen oder über die Runden gekommen. Von
Ich sage
daher.
jetzt nicht, dass er schlecht ist. Das verstehe mich da nicht falsch. Aber manchmal bringt er nicht so die richtige Einstellung mit, würde ich sagen.
Ja, und vor allem mangelt es ihm natürlich auch einfach am Können, am Skill. Also der ist
Oh,
da.
er ist schon nicht schlecht, aber er ist jetzt aber auch nicht halt der Überboxer. Ich sag mal, da sehen ja manche in ihm eher das drin, was sie mal in seinem Vater gesehen haben. Und selbst der hat ja auch, sagen wir mal so, die ein oder andere Gurke im Rekord.
Ja, also das ist so super auch nicht jetzt beim Chavez. Ich meine, da gab es viele, viele enge Kämpfe auch in seiner Aufbauphase und auch später, die er dann glücklich bekommen hat. Und die Niederlagen waren doch recht deutlich. Und von daher, ich halte nicht allzu viel von ihm, von seinen boxerischen Fähigkeiten. Von daher würde ich einfach mal ganz klar mit einem Punktsieg von Jacobs gehen. Wenn Chavez nicht besonders faul war im Training und schlecht vorbereitet war oder schlecht vorbereitet ist, dann sollte das eigentlich ein Punktsieg für Jacobs werden, der relativ klar sein wird. Alles andere würde mich überraschen, also.
Die Undercard sieht ganz nett aus eigentlich so. Gabriel Rosado gegen TBA, Liam Smith gegen TBA.
Ja, Maurice
Gut,
Hooker kämpft
der
noch.
vakante WBC-Titel Fliegengewicht ist, nee, doch, im Fliegengewicht ist, wird ausgeboxt in Phoenix, Arizona. Puh. Auch ungewöhnlich, dass man da mal jetzt ja, schon so ein Kracher wie ein Jacobs da boxen lässt.
Ja
Naja.
gut, ja vor allem Chavez, ne? Also ich finde, für Jacobs ist er jetzt Ist er eher irgendwie durch Leistung zu seinen Titelkämpfen gekommen? Nicht so, weil er irgendwie die Massen begeistert oder viele Fans hat oder so. Ist ja nett anzusehen, aber es ist ja kein Boxer, den die Leute so abfeiern, und Chavez, das zieht halt wegen seinem Namen. Aber er hat halt mittlerweile seine drei Niederlagen im Rekord, und ja, dann schalten vielleicht auch die Fans vom Papa nicht mehr so ganz so viel ein, und von daher passt das, denke ich schon, weil ich meine, Chavez, niemand erwartet mehr was von ihm. Er ist halt, ja, so ein Contender-Level hat er, das hat er schon, aber viel mehr ist er einfach auch nicht. Und Jacobs zumindest einer der besten im Supermittelgewicht. Und von daher, es ist eigentlich relativ klar, so die Vorzeichen, ne? Also wenn das irgendwie, vielleicht gibt es ein paar Runden, die eng waren mit Wohlwollen dem Chavez, aber irgendwie so 116, 112 wird das Ding ausgehen. Und ja, und sonst die Kämpfe. Ich meine, Gabriel Rosado ist ein bekannter Mann, liebes Smith, ja. Weiter
Der
gegen
jetzt im
TBA.
Mittelgewicht anscheinend boxt.
Ja. Ja, sonst, wie gesagt, Morris Hooker. Nochmal so einen ganz guten Kampf gegen Perez. Aber ja, mal gucken. Das ist auf jeden Fall zumindest ein sportlich recht interessanter Kampf. Aber sonst haut mich die Karte jetzt auch nicht unglaublich vom Hocker. Also, ich meine, für Jacobs wird es einfach wieder ein Kampf sein. Ja, den wird er gewinnen, und dann wird er vielleicht wieder irgendeinen Titelkampf kriegen. Aber es ist halt auch unangenehm zu boxen. Ich weiß nicht, ob man ihn halt wirklich gerne boxt, so als Gegner.
Ansonsten, am nächsten Wochenende ist auch noch eine Card in Ontario, Kalifornien, in der Toyota Arena. Dort boxen im Superweltergewicht Tony Harrison gegen Jermell Charlo um den WBC-Titel im Superweltergewicht. Auf der Undercard sind auch noch vertreten im Supermittelgewicht Andre Driel gegen Juan Ubaldo Cabrera. Sehr, 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 sehr viele Aufbaukämpfe, wenn ich das hier so überblicke. Von den und ja, bis auf Durell sagen die mir alle nichts. Außer Efe Ayagba, das ist ja auch einer, den man echt mal im Auge behalten sollte. Der scheint gut zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Oder sogar muss, ne? Bin ich mal gespannt, wie lange er jetzt für diesen Gegner braucht, weil der gute Kilaze aus dem schönen Georgien, der hat ja auch schon gegen Kofnocki in der sechsten verloren, gegen Hunter in der fünften und gegen Joe Joyce in der fünften. Und mal gucken, wie lange Ajakba für ihn braucht. Also ist auf jeden Fall schon mal irgendwie so ein Fingerzeig. Mal
Was der
sehen.
mit Walisch gemacht hat, war wirklich nicht schön.
Ja, gut, aber es ist auch Walisch, ne? Und
Ja, das stimmt. Aber auch hier Ali Ehren-Demir-Meresen, das war eine UD gewesen. Das war auch nicht schlecht, was ich so in der Zusammenfassung gesehen habe. Ich habe den Kampf jetzt nicht in voller Länge gesehen, muss ich dazu sagen.
ja, aber das ist eigentlich so ein Ding gewesen, wo man eigentlich denkt, das muss er eigentlich vorzeitig schon machen, ne?
Ja. Ja gut, aber es gibt auch vielleicht den einen oder anderen, der einem nicht liegt.
Weiß, und wer
Aber so
weiß, wie.
11 Kämpfe und schon auf 24 bei Boxrec.
Ja, und vom Körperlichen ist er einfach auch, finde ich, fürchterlich interessant. Also, er ist einfach brutal athletisch, vielleicht boxerisch nicht ganz so super, aber so die Athletik und wie er sich bewegt und wie
Der Bums ist auf jeden Fall da.
er. Ja, und wie er die Kämpfe gestaltet, ist schon eindrucksvoll. Und er ist auf jeden Fall ein Kandidat für irgendwann mal einen Titelkampf, weil er ist auch noch jung und, also weiß nicht, ich mag ihn, und ja, da könnte doch noch einiges nach vorne gehen.
Was geht, denkst du, geht bei im Superweltergewicht denn bei Tony Harrison und Jermell Charlo?
Ja, da wird auch ein bisschen was gehen für Charlo. Charlo tut sich ja manchmal ein bisschen schwerer, als es so müsste vielleicht, aber ja, ich meine, die haben ja schon mal gegeneinander gekämpft, und im ersten Kampf hat Tony Harrison ja gewonnen, knapp nach Punkten. Und diesmal will Charlo es ja ändern. Ich meine, er ist auch deutlicher Favorit bei den Wettanbietern. Aber den ersten Kampf hat ja Harrison nicht grundlos gewonnen, und ich weiß nicht. Also das könnte auf jeden Fall brutal enges Ding werden vom guten Jermell Charlo. Also ja, ich würde im Zweifel auch mit Charlo gehen, weil er ist wahrscheinlich vielleicht sogar der Mann ist, mit dem man mehr Geld verdienen kann. Von daher würde ich einfach mal, ja, mit dem Punktsieg von Charlo gehen, aber äußerst knapp.
Und bei Andre Duriel, der uns ja noch, den Deutschen ja noch am besten bekannt sein dürfte durch seinen Deine Disqualifikation gegen oder sein Disqualifikationssieg gegen Arthur Abraham.
The Son of God, Andre Durell. Nee, das ist ja gar nicht The Son of God. Wie heißt der nochmal?
The Son of God war.
Ja, Andre Ward, sorry, ich verwechsel jetzt.
Nee, Quatsch. Ah, Andre Ward war das.
Ja, yeah, sag ich ja. Das ist der Beste, sicherlich. Nein, das ist.
The
Resurrection. Sicherlich. Aber. Ja. Das ist eine gute Frage. Ich kenne seinen Gegner jetzt nicht sonderlich. Also, keine Ahnung, kann ich nicht viel zu sagen. Hat hauptsächlich
Puerto. Die Dominikanische Republik hat jetzt, wenn ich ja so gerade überblicke, auch nicht wirklich viel im Rekord. Zumal, wenn du mal guckst, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Er hat 10 Gegner in 10 Jahren geboxt. Also, ist jetzt also auch nicht so der aktivste.
Nein, und wenn man sich seinen Rekord ansieht, würde ich einfach mal davon ausgehen, dass es ein Sieg von Durell.
Die Leute, die ihn besiegt haben, kenne ich nicht.
Ja, und wenn man sich den Gegner halt anguckt, dann sollte man eigentlich davon ausgehen, dass es eigentlich ein souveräner Sieg von Durell werden sollte. Er sieht einfach vom Boxerrekord her einfach aus wie jemand, den man so verpflichtet, um zu gewinnen.
Vermutlich.
Ja. Und von daher würde ich einfach mal mit einem klaren Sieg von Durell rechnen.
Aber ich rechne mal nicht damit, dass du dir für nächstes Wochenende einen Bild-Account zulegst, oder?
Nein.
Das heißt also, du wirst nicht dir live Jürgen Brähmer gegen Jürgen Doberstein angucken.
Ich würde fürchterlich gerne nein. Aber selbst wenn ich so einen Account hätte, ich weiß nicht, ob ich das gucken würde. Weil.
Ich meine, Doberstein, das klingt jetzt blöd, wenn ich das jetzt sage, aber das ist, glaube ich, mit einer der größten Namen, die ich jetzt bei Brähmer der letzten Jahre gesehen habe.
Ja.
Ah,
sei cleverly, ne?
Er ist ja jetzt auch nicht sonderlich aktiv gewesen die letzten Jahre.
Ja, nehmen wir nochmal Rob Brand mit rein.
Ja, gut, der zu dem Zeitpunkt
aber,
war der aber niemand.
Ja, aber Doberstein ist natürlich auch wieder jemand, der ist so auf, weiß ich nicht, der ist schon gut, aber jemand absolut ohne Punching Power.
Ja, total.
Vielleicht so auf dem Level von irgendwie, ja, hier, gegen den er auch MD geboxt hat, hier Robin Krasniqi, sowas. So Euro-Level-Contender.
Ja, mit Krasniqi hat ja Brähmer auch keine Probleme, den hat er ja vor sich hergetrieben.
Ja, und von daher. Ist ein netter Kampf für Doberstein, aber ich weiß auch nicht, warum man das macht. Also, ja. Gut, vielleicht für Brähmer netter Gegner im Rekord, aber.
Ja, für Brähmer, so wie ich das jetzt verstanden habe, die Europameisterschaftsambitionen sind wohl vom Tisch, weil da wohl irgendwie Schwierigkeiten sind. Wobei ich das immer noch durchaus zutrauen würde.
Ja, also Europameister auf jeden Fall. Er ist schon ein guter Mann, aber ich meine.
Er ist auch schon 41.
Ja, und es ist so Stay-Busy-Kämpfe wie das jetzt. Ich meine, das ist so ein Kampf, wofür, ne? Fragt man sich irgendwie. Weil er wird ja gewinnen und fragt sich nur, wie lange Doberstein durchhält. Das ist für mich die einzige Frage, ob Brähmer in der Lage ist, ihn vorzeitig zu besiegen oder über die Punkte geht. Ich würde einfach mal sagen, er macht es vielleicht vorzeitig spät hinten raus, aber kann auch ein Punktsieg Brähmer werden. Also das
ja,
ist so.
ich könnte mir auch so vorstellen, so Punktsieg, so ein TKO 10. Runde.
Ja, sowas. Oder halt ein Punktsieg, wo der eigentlich wahrscheinlich von den 12 Runden 10, 11 oder 12 gewinnt. Also ich sehe da eigentlich keinen Auftrag für Doberstein.
Von 10 Runden 12 gewinnt, ja.
Nein, von 12 Runden halt 10, 11 oder 12 gewinnt. Und
schon verstanden.
Von daher ist das, ja, ich meine, es kommt halt immer drauf an. Brähmer ist halt auch im Alter, wo alles doch ein bisschen irgendwie sehr nachlässt und wenn er da nicht vielleicht ganz so gut vorbereitet ist, könnte er sich schon quälen, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er gegen jemanden wie Doberstein, der eigentlich überhaupt keine Punching Power hat oder kein Hardhitter ist, da irgendwie Probleme haben wird. Also, das sollte ein recht lockerer Sieg werden.
Würde mich wie auch wundern.
Ja. Ja, sonst auf der Karte ist noch ein gewisser Hovig Bibraham.
Oh, der Löwe.
Ja.
Ist das, also ich habe immer nur diese großmundigen Poster damals bei Petkovic gesehen. Ich habe mir aber von dem Typ, glaube ich, noch nie einen Kampf angesehen. Jedenfalls habe ich da jetzt nichts in Erinnerung.
Nee. Ja, und wie gut der Gegner ist, weiß man nicht. Das ist ein Mexikaner, der bis jetzt nur in Mexiko gekämpft hat. 10 Siege, 5 Niederlagen, 3 Unentschieden. Könnte auf jeden Fall ziemlich gewürge werden für den guten Bebraham. Weiß ich nicht. Mhm. Also schwer zu sagen, wie gut der Mexikaner ist. Normal sollte schon ein Sieg für den Herrn Bebraham werden, aber...
Mhm. Auch so, Tina Ruprecht kämpft gegen Catalina Diaz um den WBC-Titel im Minimumgewicht der Frauen. Und es ist ein 2-Sterne-Kampf bei Boxrec. Also das muss also eine sehr hochwertige Weltmeisterschaft sein.
Ja. Geht schließlich um den WBC-Titel. Minimumgewicht, wie groß sind die? 1,50?
Ich glaube, das
ja, ist doch so.
Minimumgewicht bei Frauen, was ist das so?
30 nein, Kilo? Nein, ich meine jetzt von der Körpergröße. Ja, die sind so 1,50, die beiden. Okay. Ja, interessant.
1,53. Bei Boxrec Platz 17 von 148.
Ja, sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie viele aktive Boxerinnen gibt es überhaupt im Minimumgewicht? 148 Sieger.
148.
Das ist eine Menge. Ja.
Platz 1 ist eine Japanerin namens Etsuko Tada. Und die trägt anscheinend den WBO-Titel, aber im letzten Kampf hat sie den gar nicht ausgetragen. Der letzte Kampf von ihr war ein 2-Sterne-Kampf gegen Kanyara Johanago. Eine Thailänderin.
Ja gut, die sind ja viele in diesen kleinen Gewichtsklassen, da hast du ja immer eigentlich immer Leute aus diesen Ländern. Tiny Tina ist der Kampfname, okay.
Auf Platz 7 ist da Özlem Sahin aus Deutschland, aus Ludwigsburg. 1,53 Meter, 43 Jahre.
Ja.
Gott, also das ist ja echt für mich schon beschämend. Ich mache hier in einem Podcast übers Boxen mit. Und das sind alles Namen, von denen ich noch nie gehört habe.
Ja, ich meine, wir sind ja auch keine Leute, die sich jetzt so sehr mit dem Frauenboxen beschäftigen. Ich meine, Tina Ruprecht kenne ich schon so vom Namen her, aber...
Du hast jetzt auch noch nie was von der gesehen.
Nee, aber ich weiß schon, wer sie ist und so. Ne?
Da bist du mir schon einiges voraus.
Ja. Ja, aber warum nicht, ne? Sollte dann, ich meine, alles spricht dann wahrscheinlich für einen Punktsieg von der guten Frau Ruprecht. Alles andere wäre doch wahrscheinlich ein bisschen überraschend, aber es könnte durchaus eng werden und es ist halt Frauenboxen und ich weiß nicht, keine Ahnung. Wenn man sich den Rekord von Diaz anguckt, kann es auch eng werden, muss es nicht, keine Ahnung. Kann ich nicht seriös einordnen.
Hm. Naja. Und damit hätten wir auch eigentlich die Vorschau abgearbeitet.
Ja. Ja gut. Einzig vielleicht Emir
Achmatowitsch. Warte mal, wir haben noch einen Kampf gar nicht besprochen, der nächste Woche stattfindet. Dennis Lebedev boxt im Cruisergewicht.
Ja. Was ich noch kurz erwähnen wollte, vielleicht die Card ist doch vielleicht Emir Achmatowitsch, vielleicht so einer der wenigen und Dennis Elbey vielleicht noch, aber Achmatowitsch wahrscheinlich sogar der mit am meisten Potenzial von den Leuten, die auf der Card sind.
Aber Elbey boxt gegen TBA.
Ja, ist einfach Stay-Busy-Kampf, ne? Nach seiner Niederlage gegen Jonathan José Innis. Ist einfach Aufbaukampf wahrscheinlich. Da wird der übliche Georgier-Serbe oder was auch immer kommen. Oder irgendein LKW-Fahrer, den man irgendwo an der Raststätte aufgabelt. Man weiß es nicht, aber es wird eigentlich wahrscheinlich ein Art Stay-Busy-Kampf sein oder Aufbaukampf wieder nach dem engen Kampf. Damit er wieder ein bisschen grün ist im Rekord bei Boxrec. Aber das sollte man auch nicht allzu viel erwarten. Sonst, die anderen Kämpfe versprechen eigentlich nicht viel, zu viel Spannung. Edgar Wald ungeschlagen, kämpft zumindest gegen jemanden, der erst eine Niederlage hat. Aber ja, weiß ich nicht, wird man sehen, wie gut er ist. Kann ich so auch wenig Seriöses zu sagen.
Was sagst du denn zu Dennis Lebedev gegen Tabizo Mchunu? In den vakanten DBC Silver Cruiser Titel.
Interessant, ne? Ich meine, Lebedev.
Altes Schlachtross, ist ja jetzt auch nicht mehr so der Jüngste.
Nee, er hat auch schon ein bisschen gelitten mittlerweile.
Er hat schon so die ein oder andere Schlacht auf, in seiner Vita und auch schon ein paar Meilen auf dem Tacho, ist jetzt 40 Jahre alt.
Ja, aber das sollte halt.
Mchunu hat auch schon 5 Niederlagen, ist aber auch jetzt nicht jemand, der zum Verlieren kommt.
Nee, auf gar keinen Fall. Der auch durchaus ein bisschen hart hitten kann, es geht so. Aber ich meine, es ist halt jemand, der ja aus Häusen, vielleicht war das Ding umstritten, vielleicht hat das sogar gewonnen, aber die Usyk hat er recht lange durchgehalten.
Gut, den zweiten Kampf hat er ja dann auch gewonnen.
Ja. Und ja, es ist auf jeden Fall eine ordentliche Herausforderung für Lebedev. Lebedev, der eigentlich so mit Gassiev noch gut mithalten konnte, also denke ich schon, dass Lebedev das relativ.
Ja gut, aber wie lang ist das her?
Ja, 3 Jahre, ne?
Ja, 3 Jahre, da war der 37, jetzt ist er 40.
Ja, aber die letzten Kämpfe waren auch noch okay von ihm, also sollte denke ich nicht,
ja,
dass er
okay,
jetzt.
Okay, die waren okay.
Ja. Von daher denke ich schon, dass es für einen Sieg über Mchunu reichen sollte noch. Auch wenn der Tank natürlich beim Lebedev immer leerer und leerer wird. Ne? Und der hat natürlich schon harte Schlachten hinter sich. Insbesondere gegen Guillermo Jones, den
Boah,
oft angesprochenen
das war ja
Kampf.
Einer der Kämpfe, die mir so mit am meisten in Erinnerung bleiben werden, denke ich.
Ja,
der Typ sah ja aus wie ein Alien danach.
Ja, wie Rachman damals. Also Wahnsinn. Also sah aus wie E.T. oder so. Also das war auch ein Kampf, der Wahnsinn, also
Also sagen wir mal so, jeder, der gegen Boxen ist, der hat in dem Kampf ein gefundenes Fressen gefunden.
Ja, es war einfach ein Kampf, wo man auch hätte mal sterben können, so ne, in dieser Konstellation. Also das war unfassbar, also was der da gefressen
also,
hat. Also.
Ja, also schon, der ist schon eine harte Nuss, der Lebedev, das muss man sagen.
Ja. Und im Mchunu ist natürlich auch jemand, der einen fordert. Ne? Das wird auf jeden Fall alles andere als ein Spaziergang werden. Ja.
Auf der Undercard ist Dimitri Kudryashov gegen Václav Pesja. Naja gut, da denke ich, da also 18 Niederlagen bei Václav Pesja, das sollte klar sein, wer da gewinnt. Ich denke mal, Kudryashov wird nochmal ein bisschen neu aufgebaut, aber das Blöde halt bei Kudryashov, der hat ja wirklich Dampf in den Fäusten, das muss man ja einfach sagen.
Keine Frage.
Aber er hat nicht die Technik und anscheinend auch nicht die Physis, um das so auch wieder auch das auszuhalten.
Ja, auch nicht den Skill, der hat einfach nur.
Er hat auch gegen gegen Makabu zu verlieren, ist auch echt keine Schande.
Nein, aber bei ihm ist immer irgendwie das Problem, immer wenn die Gegner gut werden, verliert er. Und das sind natürlich auch alles Leute, Duradola, ja, gerade Dortikos und Makabu, gegen die man schon verlieren kann. Aber ja, ich würde jetzt auch nichts mehr, irgendwelche Großtaten von ihm erwarten, er ist ja auch schon 34, aber ich finde, er hat das Aussehen eines Champions und so. Also, es gefällt mir schon mit seinem Bärtchen und so, das Auftreten, das sieht schon bitterbös aus, aber die
also
Power ist halt schon da, aber.
Für den russischen Markt müsste der eigentlich Gold sein, aber gut, du kannst ihm halt nur handverlesene Gegner geben.
Ja, und wenn er halt schon mal 3-mal K.O. gegangen ist, dann schwierig. Aber gut, dieser Wetzlar Paysar ist natürlich einfach jemand, den holt man. Und gegen den kann er eigentlich nur gut aussehen. Ne? Und ich denke auch, der wird es irgendwie K.O., TKO in Runde 1-2 geben, also. Ja, länger sollte ihn eigentlich nicht stehen lassen. Weil ich meine, David Pais hat ihn den zweiten ausgenockt, Sergej Kusmin auch. Und von daher sollte es Kudryashov, wenn er noch irgendwie was reißen will, eigentlich auch relativ schnell machen. Und er wird es auch relativ schnell tun, da bin ich mir recht sicher.
Kommen wir zu den Nachrichten. Was haben wir da im Angebot?
Die Nachrichten, ja. Tyson Fury hat sich von seinem Trainer Ben Davison getrennt.
Das habe ich auch erst vor 3 Stunden. Also wir zeichnen den Podcast gerade auf. Wir haben aktuell 9:10 und ich habe das erst vor 3 Stunden bei YouTube gesehen, bei Global Boxing TV, die Posts von bei Instagram gezeigt haben, unter anderem von Skyboxing und von Ben Davison selber. Also ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, dass Fury sich gerade von Ben Davison, der ihn ja schon sehr gut geführt hat, gerade vor so einem wichtigen Kampf wie gegen Wilder, sich zu trennen. Aber wer weiß, vielleicht liege ich da auch falsch. Aber so vom Gefühl her würde ich sagen, keine gute Idee.
Würde ich auch nicht, aber wer weiß, was da so im Hintergrund gelaufen ist und warum er sich getrennt hat. Falls da jemand irgendwie Quellen kennt oder mehr weiß, gerne schreiben. Und ist die Frage halt, wer jetzt Tyson Fury trainiert. Also das will er jetzt ja auch bald in Kürze bekannt geben. Wird ja auch Zeit, ne? Weil so viel Zeit ist ja nicht mehr bis zu einem nächsten Kampf. Und
wann war der noch? In 2 Monaten, glaube ich, ne?
Ja, der ist schon
22. Februar, so also in den Dreh in Vegas, glaube
ich. Genau. Und ja, weil die Vorbereitung sollte eigentlich schon laufen. Und ja, das wird relativ kurzfristig jetzt geschehen, dass er einen Trainer präsentiert, seinen neuen. Da bin ich mal gespannt, wer es denn sein wird. Jemand, der es wahrscheinlich nicht sein wird, ist Uli Wegner. Der ist leider gestürzt. Hat sich wohl einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen und wird demnach ja Weihnachten dann wahrscheinlich im Krankenhaus verbringen.
Oder in der Reha.
Ja.
Von hier auf jeden Fall alles gute Besserung, Uli Wegner, auch wenn du wahrscheinlich unseren Podcast nicht hörst.
Gehe ich auch nicht davon aus, dass er das tut, aber es ist natürlich schon übel, also in dem Alter ein Oberschenkel-Halsbruch.
Das steckt man jetzt nicht so leicht weg wie ein 20-Jähriger oder ein 30-Jähriger, der vielleicht auch ein bisschen weniger Gewicht auf die Waage bringt.
Ja, und vielleicht auch selber noch mehr Muskeln hat und ja, muss man gucken. Hoffen wir mal, dass er wieder auf die Beine kommt.
Aber was meinst du denn jetzt zu dem Thema Tyson Fury? Denkst du, das dürfte sich negativ auswirken?
Gute Frage, ich weiß es nicht. Also das ist echt schwierig zu sagen. Ne? Also ich weiß ja nicht, in welcher Form er aktuell ist. Ich hoffe mal in einer soliden.
Also was ich jetzt so gesehen hatte bei Twitter, was da so hochgeladen war, wirkte er agil. Aber ich weiß auch nicht, wie alt die Aufnahme ist.
Ja, ich denke auch, dass er einigermaßen in Shape ist. Aber es ist halt die Frage, wen er engagiert und wie das dann harmoniert und so. Ich weiß es nicht. Vielleicht kannst du ja auch was.
Wen er engagiert, wo er trainiert.
Ja, er ist natürlich auch.
Mit Davison hat er ja, glaube ich, bei Hatton immer in Marbella telefoniert. trainiert. Ich glaube, in der Vorbereitung zu dem ersten Wilder-Kampf war der doch auch in Kalifornien gewesen, in den Bergen in Big Bear und hat da trainiert. Mit dem, wie heißt er denn jetzt noch, der auch früher Abel Sanchez, der Trainer von Golovkin war. Soll er mit eigentlich ein sehr gutes Trainingscamp sein, habe ich gehört.
Ja, das wäre natürlich vielleicht auch wieder die richtige Wahl für den Kampf. Ne?
Meinst du, so ein Abel Sanchez könnte es sein?
Ja, warum nicht? Das ist so ein Veteran, der weiß, was er tut.
Das ist ein guter Trainer, definitiv. Also würde ich mir auch vorstellen, passt besser zu einem Wilder als, sagen wir mal, jetzt ein Freddy Roach.
Ja, wobei, ja, gut, Freddy Roach verliert irgendwie alle Heavyweight-Titelkämpfe, ne? Aber das wäre, Roach glaube ich nicht. Vielleicht Buddy McGirt oder irgendwie so ein Kunde.
Welchen großen Boxer hat er denn Freddy Roach zurzeit? Pacquiao ist doch auch nicht mehr bei dem?
Wenig. Ich wüsste jetzt aus dem Kopf keinen ganz großen. Es ist auch ein wenig ruhig um ihn geworden. Also ich habe echt lange nichts mehr von ihm gelesen, gehört.
Also ich lese immer nur, dass er mal irgendwo seinen Senf dazu abgibt. Aber ich, so, dass er jetzt mal mit einem großen Boxer in Erscheinung getreten ist, habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Also Beziehungsweise ich habe es jetzt vielleicht gerade nicht in Erinnerung.
Ja, von der Elf immer. Mal gucken. Aber ich denke, es kann vielleicht auch nicht schaden. Ist vielleicht auch was Gutes für Fury, weiß man nicht. Also das Fury ist halt eh so eine Wundertüte. Und ist halt auch mal die Frage, wie kann er mit dem Trainer, wie professionell ist dann die Vorbereitung? Schwer zu sagen, ob das ein Vor- oder Nachteil sein wird. Tendenziell würde ich auch eher zum Nachteil tendieren, aber je nachdem.
Also ich finde zum Beispiel, Davison hat ihn sehr gut durch den Kampf gegen Wilder damals navigiert.
Ja, der Kampf hat den Kampf ja auch im Grunde dominiert und alles richtig gemacht. Und ja, also, absolut, also, das wäre jetzt irgendwie Kaffeesatzleserei, wenn man da irgendwie sagen würde.
Ja.
Aber wir werden sicherlich demnächst genauer darauf eingehen, wenn wir halt wissen, wer ihn trainiert.
Mhm.
Weil die Vorschau ist ja jetzt auch nicht mehr so weit weg zu dem Kampf.
Ja, es sind jetzt noch knapp 9 Wochen. Also ist, ja. Allmählich müssen da Fakten kommen. Auf jeden Fall sollte Fury definitiv schon im Training sein. Weil Wilder, auch wenn er technisch limitiert ist, ist jetzt nicht jemand, den man auf die leichte Schulter nehmen darf. Das hat er im ersten Kampf schon gemerkt. Da hat er ja auch schon sich 2 Megabomben gefangen.
So ist es. Und Wilder natürlich zuletzt auch, ja, was heißt in bestechender Form, ist halt ausgeboxt worden, aber hat dann diese eine brutale Hand gelandet. Und ja, das wird spannend. Aber wir bleiben dran und schauen, wer Trainer wird. Und dann reden wir auch das nächste Mal darüber, weil das will er, soweit ich gelesen habe, auch schon diese Woche verkünden, wie es denn wird.
Ansonsten, eine richtige Nachricht ist es jetzt wohl nicht. Irgendwie, Eddie Hearn wollte heute wohl eigentlich noch eine große Nachricht posten. Bis jetzt habe ich nichts gesehen. Und was war noch? Wladimir Klitschko postet Sachen bei Twitter, dass er wo er fragt, wie er die Fans das finden würden, wenn er gegen Wilder boxt. Naja, anscheinend muss da mal jemand wieder ein bisschen in die Nachrichten kommen, wenn man nicht mehr aktiv ist. Also es ist aber krass, Klitschko ist, also wenn man überlegt, wie groß sein Name war, doch auch relativ schnell so aus dem öffentlichen Fokus verschwunden.
Ja, hat sich auch irgendwie gefühlt nicht so wirklich angebiedert, irgendwie in irgendwelchen Fernsehsendungen oder so.
Ja gut, aber in welchen Sendungen soll er sich auch anbiedern?
Ja. Und ja, vielleicht versucht er ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen.
Er ist in der Karriere immer noch irgendwie als Kommentator aktiv gewesen, als es noch eine Bühne auch dafür gab. Oder jetzt mittlerweile so im MDR gibt. Also, wo will Wladimir Klitschko denn sich anbiedern?
Ich weiß nicht, irgendwo in Social Media oder sowas. Aber ja,
für dich. Der wird jetzt nochmal so mit 43 ein YouTuber.
Nein, aber weißt du, ich selbst Lennox Lewis hat man hier und da rumstreuen sehen und irgendwelchen lustigen Videos, wie er mit Charles Bart so ein bisschen vom Parkplatz und so hat man hin und wieder mal gesehen, aber es ist natürlich auch nichts, was irgendwie Massen erreicht oder so, weiß ich nicht, aber Comeback von Wladimir, ich glaube da nicht dran, er ist einfach alt, oder kannst du dir vorstellen, dass er nochmal in den Ring steigen wird.
Das Blöde ist einfach, wenn du die Legacy dir von Wladimir Klitschko anguckst, der hat bis auf den WBC-Titel und sagen wir, oder alle Titel zu vereinigen, hat der alles erreicht. Und ja, war so dermaßen lange, ich glaube, zweitlängster regierender Weltmeister im Schwergewicht aller Zeiten. Das sind alles so Rekorde, die musst du erstmal brechen. Das wird nicht einfach für nachfolgende Generationen. Denkst du, der gibt sich dann noch mit einem Europameisterschaftstitel zufrieden?
Nein.
Zutrauen würde ich es ihm, aber also so, aber so von der sportlichen Qualität. Aber wenn du Wladimir Klitschko bist, hast du, glaube ich, nicht diesen Anspruch.
Nein. Ja, dann willst du halt wirklich mal irgendwie Wilder kämpfen oder so, aber ob er das noch tun sollte.
Sagen wir mal so, also Anfang 2015 hätte ich auf Klitschko getippt. Stand jetzt? Nicht.
Ja, ich meine, Inaktivität und zunehmendes Alter ist halt nicht gerade förderlich. Ne? Und er hat ja zuletzt auch schon deutlich nachgelassen, also für mich zumindest.
Was heißt denn jeder... zuletzt? Er hat das letzte Mal vor 2,5 Jahren geboxt.
Ja, aber so am Ende seiner Karriere hat er schon irgendwie schon nachgelassen und ich
ja, mir da,
oder
ja,
generell seit...
April 2015 gegen na, wie ist er denn jetzt noch? Madison Square Garden war das. Da wirkte er total ausgelutscht und ja, gegen Fury war das auch nichts mehr gewesen. Gegen Joshua, da hat er mir nochmal ganz gut gefallen. Da hat er nochmal so ein paar Sachen aus dem Tank gezaubert, aber ja, wie du schon sagst, er ist jetzt in Anführungszeichen, er ist 43, er ist alt.
Ja, und
das wird gegen die jungen Leute nicht mehr, also die ganz vorne dabei sind, wird das nicht mehr reichen. Auf Europaebene kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das gehen würde.
Ja, der haut doch immer noch alles weg, was jetzt hinter den Top-Leuten kommt, oder das meiste davon, das mit Sicherheit. Aber ich meine, seit Stuart nicht mehr sein Trainer hat er mir überhaupt immer weniger gefallen und das hinzu kommt natürlich halt das Alter, die schwindende Athletik und ich kann es mir eigentlich einfach irgendwie nicht vorstellen, dass er das nochmal tut. Spannend fände ich es, aber nee. Muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Dafür waren jetzt auch die Niederlage, insbesondere die gegen Fury, zu klar. Und gegen Joshua, ja, was eng hat der Joshua auch phasenweise an der Niederlage gehabt oder am Rand der Niederlage oder fast K.O. geschlagen, aber da hat man halt gesehen, es ist eigentlich Zeit zu gehen.
Ja, und Jonathan Banks ist auch kein Trainer, in meinen Augen.
Nein, ich denke auch, das ist jemand, der das tut, was Disco vielleicht gefällt.
Ich meine übrigens Brian Jennings.
Ja. Ja, das war auch nicht mehr besonders toll. Und ja, wie gesagt, seitdem Stuart auch nicht mehr da ist, weiß nicht, ist Wladimir irgendwie brutal auf dem absteigenden Ast gewesen und ja, ich denke, mit Stuart in der Ecke wäre vielleicht auch noch was anderes gegangen gegen Fury, vielleicht auch gegen Joshua, weil man weiß es nicht, man weiß es einfach nicht, aber ja.
Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass Stuart ihm vielleicht schon ein paar andere Sachen gesagt hätte, wie zum Beispiel, lass es.
Ja. Weil er schon einfach irgendwie, ja, eine Autoritätsperson ist, jemand mit seinem eigenen Kopf und es ist natürlich dann immer schwer, jemanden zu finden, der jemanden wie Wladimir Klitschko noch was sagen kann. Ne?
Krass. Manuel Stuart ist auch schon 7 Jahre tot.
Ja.
Zeit vergeht.
Ist übel, ne?
Dunek ist jetzt auch schon 5 Jahre tot. Meine Güte, also da fühlt man sich ja richtig alt.
Ja, schon.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Aber gut.
Ja gut, sterben müssen wir mal alle irgendwann, das ist wohl wahr, aber krass, es kommt mir noch gar nicht so lange vor, dass die gestorben sind. Naja. Ist jetzt auch egal, nächste Woche besprechen wir dann die Ergebnisse der Kämpfe heute aus der Vorschau, gucken, was dann so an weiteren Informationen für Tyson Fury etc. so durch den Äther schwirrt und dann denke ich...
Genau, wir müssen mal schauen, wie wir es machen, ob wir ja, so Kampf des Jahres, K.O. des Jahres und so weiter, vielleicht machen wir das eine Woche später oder auch dann an dem Wochenende. Aber ach, sonst.
Einen Jahresrückblick.
Ja.
Mal gucken, wie wir das machen. Ich meine, Silvester ist dieses Jahr an einem Dienstag. Vielleicht machen wir das an dem Sonntag davor.
Wäre sicherlich eine Option, ja.
Da kriegen wir schon irgendwie hin. Falls ihr mal irgendwelche Fragen habt, zum Beispiel zum Boxjahr 2019, was da so unsere Meinung ist und ihr die gerne wissen wollt, schreibt sie uns in die Kommentare, schreibt sie uns als Nachricht bei Instagram, bei Facebook oder in die Kommentarspalte auf der Homepage. Wenn es die noch gibt. Und wir gehen dann in der nächsten Folge darauf ein. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bleibt uns gewogen. Wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin, macht's gut.
Servus.